Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der ADAC Ravenol Nürburgring Langstreckenserie, präsentiert von Dunlop. Wir sind direkt am Nürburgring und wollen in diesem Format mit spannenden Gästen hinter die Kulissen blicken. Ich bin Bianca, Motorsportjournalistin und sozusagen im NLS-Fahrerlager aufgewachsen. Und umso mehr freue ich mich über meinen heutigen Gast, Johannes Scheidt, eine echte Nordschleifenlegende und passend zur 50. Saison auch Mitbegründer der Serie. Hallo Hannes, ich freue mich, dass
Hallo
du da
Bianca,
bist.
grüße dich.
Hannes, in den letzten Tagen gab es ein großes Thema hier im Fahrerlager. BMW hat ein ganz spezielles Projekt an den Start gebracht. Du bist sehr lange mit BMW verbunden, der BMW M3 Touring, also ein Kombi.
Kombi.
Wie findest du die Geschichte?
Ich finde die Geschichte sehr gut, vor allen Dingen auch für die Fans. Ist dann eine Bereicherung, so ein Auto. Also es ist immer noch ein Rennauto. Und ich glaube, die sind begeistert, wenn die das Auto sehen auf der Strecke.
Denkst du denn, die sind auch so wirklich kompetitiv? Also können die da wirklich vorne mitfahren?
Ob die ganz vorne mitfahren können, ich weiß nicht die Gewichtsverhältnisse von dem Auto zu den anderen GT3. Das kann ich, habe ich noch nicht auf dem Schirm. Und aber ich glaube schon, dass die ein Wörtchen vorne mitreden. Zwar nicht um den Gesamtsieg würde ich nicht jetzt sagen, aber die Konjunktur mit ist hier die gleiche Technik drin wie in den GT3, nur das Auto ist heute ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob es schwerer ist. Normal ist es ein Kombi schwer, aber es gibt ja eine Bob irgendwie. Und da muss man mal abwarten, was da rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall toll. Das Auto sieht auch toll aus als Kombi mit dem großen Flügel hinten drauf, der die Färben hier.
Finde ich auch
Ne?
total super. Ist einfach mal was anderes.
Ich glaube, das ist ein Highlight.
Ja, definitiv.
Da haben wir wirklich was aus dem April-Scherz rausgemacht.
Ja, und auch toll für die Fans einfach, dass man sich
Ja.
da wirklich drum bemüht.
Ja,
Ja.
das finde ich ganz toll.
Du warst ja auch jahrelang als Teamchef hier aktiv. Hast du jemals über so eine verrückte Idee nachgedacht? Hättest du dir sowas vorstellen können?
Eigentlich nicht. Ich wollte immer Autos haben, wo man kann mitmischen irgendwo in der Serie. Und deshalb wäre ich nie auf so eine Idee gekommen, so ein. Ah, ist ja mehr oder weniger so Unikat-Dinge, so Sonderdinge zu bauen. Ja, das, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ja, aber was BMW da gemacht hat, das, ich finde es sehr gut.
Du hast gerade schon angesprochen, dein Anspruch war es ja wirklich immer, sportlich ganz vorne mit dabei zu sein, perfekt vorbereitete Autos zu haben. Und ich muss immer wieder staunen, wie du das gemacht hast, weil du warst Fahrer, du warst Teamchef, du warst Mentor, du hattest noch einen normalen Job nebenher. Das waren ja ganz viele Rollen auf einmal. Was war dein Geheimnis, das alles so durchzustehen? Da gab es noch keine Energy-Drinks damals.
Nein, ich habe auch nie gebraucht, sowas. Ich habe auch nie eine Trinkflasche im Auto dabei gehabt. Konnte ich nicht, das wurde warm da drin und alles Mögliche. Ich habe mir immer ein paar Kaugummis in den Mund getan, die ich meistens nachher runtergeschluckt habe. Und habe mich gewundert, warum der Bauch irgendwie nicht so richtig war. Und ich hatte irgendwie Kraftreserve. Wie er sagt, ich hatte ja angeschnitten, einen festen Beruf gehabt, wo ich auch praktisch gut gefördert wurde, körperlich und alles. Ja, und bin dann abends heimgekommen, schnell was gegessen und dann nebenan in die Werkstatt. Und da ging halt manchmal, je nachdem wie es war, 12 Uhr war, seltener, morgens um 7 Uhr muss ich wieder auf der Arbeit sein.
Was hast du damals gemacht im Hauptberuf?
Ich war zum Schluss bei einer Baufirma, da war ich für den gesamten Fuhrpark verantwortlich. Also auch Reparaturen von LKW, Bagger, PKW, alles, was so eine Baufirma hat. Und da war ich komplett verantwortlich, war überwiegend alleine. Und das gab es bei mir auch nie das Wort, das geht nicht. Ne? Ich konnte nicht im Büro hier ein Mädel holen, komme auf dem Malier festhalten. Und dementsprechend sah ich auch manchmal aus, dass ich wirklich mit mir Sicht im der Sache drin hing, wenn mir irgendwo was, ne, muss mir ja näher dran gehen.
Ja. Und wo hast du so diese Leidenschaft hergenommen, wirklich das alles dann nebenher zu Hause noch zu machen? Du hast, glaube ich, auch viel Unterstützung von deiner Familie gehabt.
Ja.
Dein Hobbyraum war so das Zentrum des Ganzen.
Ja, gut, wenn meine Familie nicht mitgemacht hätte, hätte das doch nicht geklappt. Ne? die brauchtest du schon als Stütze. Ich sage, meine Frau, die ist ja nach Freiburg gefahren, nach München gefahren, Motore holen oder wegbringen oder sonst Teile holen. Die ist dann morgens in der Nacht gefahren und war von Freiburg meistens mittags wieder zu Hause und hat gekocht, wenn ich heimkam zum Essen. Na, die hat auch vor mitgespielt. Na, sonst hätte es gar nicht funktioniert.
Und hattest du viele Freunde, die da noch mitgeholfen haben? Weil heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Dass
ja gut, ich hatte schon einige Freunde, die, wenn es arg eng wurde, dazu nachts um 12 Uhr mit dem Motor zurückkam vom Randlingen, an der Tag war Rennen. Ja, da waren die Jungs dann schon mehrere da und haben dann geholfen. Ja. Und sonst hätte das auch nicht geklappt. Mhm. Und das waren alles Freunde und sie alles ehrenamtlich gewesen. Ja. Die haben dann auch Spaß gemacht. Und das war schon, hat mir auch so gefallen damit. Ne? Ich war zwar manchmal ein bisschen hart, ne? Wenn es nicht so klappte. Aber habe ich auch mal ein hartes Wort gesagt. Aber die Jungs wussten das alle. Wenn ich mal was Hartes gesagt habe, das ist, wenn der das gesagt hat, ist das schon rum. Ne? Und wenn immer wieder neue kamen, dann kriegten die das schon von den anderen gesagt. Wundert euch nicht, wenn da mal ein hartes Wort kommt.
Was mussten die sich denn anhören?
Ach, man muss ja, warum klappt das jetzt nicht? Warum machst du da? Ja, ich sag ja, bei mir gab es das Wort geht nicht. Und da hatte ich so ein paar Leute dabei, die kannten das Wort auch gar nicht. Na, wenn manche dann sagte, oh, das kriege ich nicht raus, das geht nicht. Ja, weg hier. Und ich habe ja meistens selber unterm Auto gelegen. Na? Ich hatte damals so ein beige Fahreranzug. Ja, der war aber meistens, samstags mittags waren die Knie schon schwarz vom unterm Auto herkriegen. Da sind schon Kollegen gekommen und sagen, müssen wir mal zusammenlegen, dass du einen schwarzen Anzug kriegst. Mhm. Aber beim nächsten Rennen war es wieder sauber.
Ich würde ja gerne mal wissen, was hatte deine Frau für ein magisches Waschmittel, um diesen weißen Fahreranzug wieder sauber zu kriegen?
Ich weiß es nicht, da habe ich mich nie drum gekümmert, aber der war immer sauber. Na? Da muss man sagen, da hat die schon gut im Hinbekommen.
Das war auch so ein bisschen ein Markenzeichen von dir, oder?
Was?
Der weiße Anzug.
Ja, eigentlich nicht, aber der hat mir einfach gefallen. So beige war der ja mehr, ne? Also ich war nicht ganz weiß, ne?
Mhm. Und, du hast, wir haben gerade darüber gesprochen, Energy Drinks gab es damals nicht, aber ich weiß, ab und zu mussten bei dir schon mal Cola und Zigaretten herhalten und das sogar beim Fahren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das zum Beispiel dein Proviant bei einem 36-Stunden-Rennen. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja gut, das war beim 36-Stunden-Rennen. Da sind wir ja zum Schluss mit zwei Leuten nur gefahren. Und ich habe ja die ganze Boxendienst, da wurde ja nichts ohne mich gemacht. Und die 36 Stunden, die waren nachts um, freitags nachts um 12 Uhr gestartet. Aber ich war um 7 Uhr schon auf der Beine für Sachen zu holen, ein paar neue nah und alles mögliche Boxe einräumen. Und wir waren zu dritt gewesen und dem das Auto war, der ist der Start gefahren. Und dann haben wir den nämlich gesehen, bis wir beim Ziel waren. Also im Auto zweit gefahren. Mir hat dann am allerbesten gefallen. Die Zeit ging schneller rum. Und ich wusste immer, was mit dem Auto los war. Es gab keinen Funk, gab es ja alles gar nichts. Wenn ich an der Box stand, das Auto war mal überfällig. Aber ja, was ist jetzt wieder? Ne? Und meine Frau war dann meistens weg zur Rennleitung, ne? Um zu hören, ist irgendwie ein Ausfall da. Aber das war dann immer okay. Aber das war nachher schon eine Erleichterung, wie das mit Funk kam. Aber mit dem Rauchen, da gab es früher so 18er Päckchen. Wir sind da 4 Stunden, darf man fahren. Mit einem 18er Päckchen kam ich nie hin.
Gar nicht hin, okay. Ja.
Na, die waren weg, das Auto sah innen drin. Und der Kollege, der hat aber auch geraucht. Ich war nicht der Einzige. Dementsprechend sah das im Auto innen drin aus.
Hattet ihr einen Aschenbecher verbaut? Oder?
Ach, der Aschenbecher war doch direkt voll.
Okay, nein. Also eine Aschewüste ja, im Auto.
Ja, Fenster raus. Ja. Und dann habe ich früher mal bei der 24 Stunde die Zigarette hier oben nachts weggehauten. Irgendwann kam mal so, Sportkommissar, meinst du, mir wüsste nicht, dass du rauchst, so für Meldungen, wie wir bekommen haben. Aber das war nie verboten. Also konnten sie ja nichts machen. Mhm. Außer da kann ich so oben auch weiter. Ach gut, das sind nur verschiedene verklimmt. Die sind nicht komplett geraucht worden. Ja. Das so wird. Und dann halt zwischenzeit Cola. Das war praktisch die ganze Verpflegung, die ganze Zeit. Bis sonntags mittags.
Ja, 36 Stunden, wenn man das heute hört, denkt man, Moment, das ist doch ein Fehler, das kann doch gar nicht sein.
Ja, weil es ja keine 36, war ja mehr wie 36 mhm. Stunden Rennen. Ne? Von morgens 7 bis nach 12 Uhr die ganze Stunde schon mal, wo du auf der Bahn warst und hast sie gemacht und getan. Ne? Und dann haben wir noch geschafft, bis nach 2 Uhr im Sporthotel zu sitzen.
Wird es heute auch nicht mehr geben?
Nein, das ist alles so rum. War eigentlich so die schöne Zeit dabei. Die auch richtig Spaß gemacht hat. Aber das war eine andere Zeit. Die kann man nicht mehr vergleichen mit der heutigen Zeit. Wenn ich meine Tochter manchmal was erzähle von früher, was ich machen musste, da sagt die immer, Papa, das war im anderen Leben. Die hat recht damit. Ja. War eine schöne Zeit. Die heutige Zeit ist auch gut. Die ist aber nur anders.
Du hast gerade erwähnt, ihr seid dann nur zu zweit gefahren dann in einem 36-Stunden-Rennen. Was war dann der längste Stint? Wie lange bist du da am Stück im Auto gesessen?
4 Stunden, du hast ja nur drin sitze. Und dann wieder raus. Und dann war auch noch eine schöne Geschichte. Der zweite Kollege kam morgens um 5 Uhr. Da ging so richtig schön die Sonne auf. Und da kam der in der Box. Wir hatten, ich weiß nicht, wie viele Runde Vorsprung. Wir haben mit 9 gewonnen. Vorsprung gewonnen, die Klasse. Da kam der reingefahren, hat die Scheibe runtergetreten. Mir sind herzende Schuhe gefallen. Ich dachte, wer war im Auto? Das war doch nichts. Der war gerade gut im Auto drauf, eine Runde oder was. Reich mir die Sonnenbrille. Der hat das Wort nicht ganz ausgesprochen. Da hat er ausgeholt, aber der Scheibe Dreck weg war. Ich hätte ihm da voll die Zwiebel gegeben. Ja. Weil sowas muss nicht sein. Na? Das habe ich immer nicht für gut gefunden.
Und geraucht hast du offene Helme oder wie das funktioniert?
Ich habe einen offenen Helm. Bis damals mein Freund irgendwann gesagt hat, wenn du keinen anderen Helm holst, dann schicke ich dir die TK auf der Haut. Weil die Helme sind ja früher gar nicht kontrolliert worden. Ich vergesse nicht, ein Helm, der wurde so eingehakt. Der hing mir meistens auf. Da hing mir wieder dran. Und das waren alles so Sachen. Das ist heute schon gut, dass das besser kontrolliert wird. Mhm. Muss ich wirklich sagen, das ist noch leichtsinnig. Ich habe aber nur gesagt, darum kannst du nicht rauchen. Na, und deshalb, und dann habe ich noch einen anderen und dann war da der Rumchat irgendwie rot. Da ging es nicht mehr.
Was hat das damals eigentlich so gekostet, so ein 36-Stunden-Rennen? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war gar nicht so schlimm gewesen. Wir sind damals für Klebereife hatten wir, haben eine Reife bekommen, die haben nur irgendwie mit Nenngeld bezahlt, irgend sowas. Dann hatte mir nur der Sprit, das war gar nicht viel im Verhältnis. Man hat ja auch damals nicht so viel verdient.
Ja.
Vergesse nie, ein 24-Stunden-Rennen haben wir mal zu zweit gefahren. Da hat jeder 500 Mark dabei getan. Na? Ja. Kann man sich heute nicht vorstellen. Na? Kannst du da Tickets nicht für. Sonst hätte ich das auch sehr wahrscheinlich nicht machen können. So lange. Damals, anfangs habe ich ja so keine direkte Sponsoren. Oder was bekommen das außer, sagen wir, damals bei den 30 Stunden, ich hatte gute Kontakt zu Kleber. Und da haben die da was gemacht. Und die haben damals auch einen Reifen auf den Markt gebracht. Ich glaube, wir haben 3 Satz Reifen nur gebraucht. Wir mussten ja noch Gürtelreife damals fahren. Und das waren so ein Kastenreifen. Den haben die nachher zurückgezogen. Angeblich, weil er kaputt ging oder was. Ich habe dann alle Reifen noch, die es noch so gab, geholt und konnte die nachher wieder tauschen. Das war der beste Reifen gewesen. Von der Haltbarkeit und von der Haftung her. Das waren so Sachen.
Du hast dir aber auch mal beim 36-Stunden-Rennen ein bisschen wehgetan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
nein,
oder?
Ich habe mir einmal weh, das war ja irgendwann die Ölkrise gekommen. 73, 74 rum kann das gewesen sein. Und da sind die ausgefahren. Es ist kein 36-Stunden-Rennen mehr gewesen. Ich bin sie 2-mal gefahren. Einmal haben wir sie gewonnen, einmal sind wir ausgefallen mit Motorschaden. Und dann hat man da probiert, nochmal zu machen nach der Ölkrise. Aber da waren keine Nennungen mehr da. Da wurde das Spiel immer wieder teurer. Und dann hat man aus dem 36-Stunden-Rennen ein 7-Stunden-Rennen gemacht. Und da waren aber so viele Teilnehmer, du musstest dich qualifizieren. Von jeder Klasse fielen so und so viele Leute raus. So, und ich bin dann die erste Trainingsrunde gefahren, musste zwei fahren eigentlich. Und die erste war so gut, dass ich auf Platz zwei stand. Und aber die zweite Runde war besser gewesen, bis auf Uhr acht bin ich auf so einen Gruppe-2-Käfer aufgelaufen. Der hätte eigentlich müsste schneller sein. Top-Auto war das gewesen. Kannte ihn auch gut. Und ja, ich war früher auch ein bisschen hitzig, Lichthupe, auch manchmal so. Aber ich war nicht dran gekommen. Das wundert mich heute noch immer. Sonst hätte ich halt mal leicht angeklopft. Ich habe keinen die ganze Jahr von der Strecke geschoben. Und dann am Wippermann ist der rausgeflogen, die Böschung hoch. Habe ich gedacht, gut, du bist weg. Bin vorbei, da war ich zu kurz auf der Kuppe, da gab das ein Knall. Ich dachte, eine Granate hat eingeschlagen. Ich habe das Auto abgebremst, aus dem Auto rausgesprungen. Die Tür war eh ein U, die war halt auf. Und da war der zurückgeflogen, ist mir mit dem rechten Vorderrad auf dem Dach hängen geblieben, die Schnauze, so schräg in die Tür rein vom Käfer. Und deshalb war die Tür ein U. Zum Glück hatte man ein kleineres Lenkrad in dem BMW drin, sonst hätte ich den Arm gebrochen. Da hatte ich nur leider drei Rippen gebrochen. Da machst du ja nichts dran. Mhm. Na, und das habe ich auch da gar nicht gemerkt. Bin dann hoch hier in Stachenziel. Ich war am Schimpf über den, dass der nicht auf die blaue Flagge geachtet hatte. Und habe den Jungen gesagt, rüber zu Martini, der war hier hinter dem Sporthotel. Muss ja ein bisschen gerichtet werden, an der Seite waren eh keine Scheibe mehr drin. Die Frontscheibe hing auch halb daneben. Die haben sie aber dann so gemacht, das Dach war ja schief komplett. Bananen haben sie das Auto nachher genannt. So, und dann musste der zweite Mann, das Auto war, musste auch noch Training fahren. Und der fährt unten in der Boxe raus. Und wer stand da? Rennleiter, mein Freund Ali Schatz. Der Fahrer, der stach nun sowieso in der Rennleitung. Ja, der war ja am Fahren. Bin ich in der Rennleitung hin, ja, Milchbeine auf. Ich sag, Ali, ich bin hier. Der Norbert ist am Fahren. Ne? Ja, die haben ja Beine über Haufen gefahren. Ich weiß nicht, ob ich fahren lasse. Das habe ich mal gemacht, da konnte ich auf eine Beerdigung gehen. Ich sagte, Ali, das ist mir passiert, der Unfall. Ne? Und naja, die ging hin und her. Und dann sagte nachher, ja, man müsse mal schauen, was die Zeitnahme sagt. Na, da war ja auch kein Problem. Meine Frau war Träger bei der Zeitnahme gewesen. Pauli ist ja damals Platz 2. Also das hat ja mal gereicht. Ich glaube, 20 Autos waren in der Klasse. Also sind wir nicht rausgefallen. Und das Auto war alles noch schief. Und da kam einer von der Abnahme, den ich auch kannte. Ich sagte, Hänschen, so ein Kleiner, haben wir Hänschen zu gesagt, hast du was hier in das Auto? Da sagte nein, wenn du noch ein Spiegel dran machst, dann ist es gut. Aber du darfst heute ja nicht mehr mitfahren. Die Türen, die an der, zwischen der Garagentore beim Dini richtet, die war zugeschlagen, haben sie zu Hause mit der Flexe ausgeschnitten. Na? Also mussten wir Fahrerwechsel machen über die Beifahrerseite. Na? So, und dann, wir haben vorher besprochen, ich soll Start fahren und dann nachher den Schluss fahren. Praktisch von der 7:05 fahren. Das war so vereinbart. Haben wir auch so gemacht. Ah, nee, zuerst, wo ich hier ankam, da kam der Schatz an, der Rennleiter, mir ging sofort mal zum Onkel Doktor, hatte mir am Arm gepackt. Und ich hatte damals einen weißen Gastrolanzug. Der war nicht mehr so ganz weiß, der war so ein bisschen mit Blut. Oh. Da hatte ich ja die ganze Glassplitter im Gesicht. Ach. Und bin mit der Handschuhe da durchgefahren. Das merkst du ja in dem Moment, merkst du überhaupt nicht. Ich habe auch nicht gemerkt, dass Rippen kaputt waren.
Na? Vor lauter Schock.
Ja, ja, das habe ich nicht gemerkt. Und da sind wir dann in Zielhausen, das Auto. Da war dann ein Rennarzt und der vom Rote Kreuz, der Chef, den ich auch kannte. Sag ich, Helmut, hol mir die Glassplitter raus. Ne? Der Arzt, wo mir mal, ich sagte, das Haus in Ordnung. Braucht ja die Freigabe wieder von dem. Ne? Und dann sah ich ja schön aus mit dem Blutflecken auf dem Anzug. Ja, und da haben wir nachher eine Einführungsrunde war bis auf die Döttinger Höhe. Und da sind andere Kollegen, ich bin nicht ausgestiegen da, aber war zu lässig immer für die Beifahrerseite. Und da kam mein Konkurrent an und sagte, wir haben das Schürze nicht mein Vorfriseur umhabe, weil der Seite keine Scheibe war. Ne? Ach, sag ich, Günther, das hat bis hierhin, habe ich nichts gemerkt, das geht auch so. Ne? Wo man schon da nehmen, Konkurrent mir seinen Vorfriseur umleiht.
Das ist aber auch sehr kollegial.
Ja, bei mir standen sie alle mit Auto rum. Ja. Ne? War also Mist.
Ja.
Ja, dann haben wir nicht nur die Klasse hier, sondern auch die Wertungsgruppe.
Hm. Wahnsinn. Ja.
Das war so eigentlich der größte, ja, nicht der größte Unfall, aber einer mit denen, die schon happig waren.
Und einmal war es aber fast vorbei, weil du einen Arbeitsunfall hattest, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, da ein paar Mal. Ich hatte einmal in einen rostigen Nagel reingedrückt oder verbrannt im Brett, das ich nicht gesehen habe, auf der Arbeit. Genau mit dem dicken Zeh und Tunnel. Stach richtig vor drin, ich muss rausziehen. Hat nicht geblutet. Da bin ich in Krankenhaus hier in Arno, weil ich wusste, ich wurde das sehnlichst, wurde der Dicke. Ne? Und der Chefarzt erkannte ich sehr gut und sagte, das sieht nicht gut aus. Aber ich sagte, ich muss am Wochenende fahren. Da ging es mit der Meisterschaft. Ich hätte nur eine Runde brauchen zu fahren. Und dann sagte er, ja, ich sage meinem Chefarzt Bescheid. Morgen musst du wieder hinkommen. Und da war der, wenn nicht da war, ein anderer da, das war dann halt freitags. Und da sagte der, ich müsste da bleiben, müssen operieren. Der Fuß war aber doppelt so breit, ungelogen. Wenn mal, Frau hat dann so Klett-Schlappen geholt, die haben wir nicht zugekriegt. Na, die sind ja ziemlich lang, die Bänder, ne? Ja. Ging nicht. Ja, ich weiß ja, was sie vorhaben. Wie wollen sie das machen? Zwei Pedale gleichzeitig mit einem Fuß. Also ich muss irgendwie gehen. Und da bin ich noch hoch an der Box. Die Jungs waren schon am Testen hier. Und da kamen noch so ein paar Fans an. Ich saß im Stuhl, da kniete er sich vor mir und sagte, Herr Scheidt, wie kann man denn Rossi nachtreten? Da bin ich bald aus. Dann sind wir heim. Ja, müssen wir irgendwas machen. So konnte ich ja wirklich nicht fahren. Auch nicht eine Runde. Dann haben meine Frau probiert, einen Arzt anzurufen, weil ein Bekannter von uns war, der ist nochmal in St. Quentin. Und der war durch Zufall hier auch als Rennarzt. Der kam dann runter zu mir heim. Meine Frau, die war hier oben, weil die am Fahrer waren. Und da holte er sein Werkzeug raus und wollte mit denen zu Hause operieren. Ich sagte, Christoph, ist ein Arbeitsunfall. Da sagt er, Scheiße, kriege ich Ärger mit Göttingen, hieß der Arzt. Da auch, ne? Ja, machen wir was anderes. Dann ist er wieder in sein Auto gegangen, kam mit so Tabletten an. Die nimmst du jetzt, in 20 Minuten fängt die an zu wirken. Er hat sie auch noch mit dem Motorrad überschlagen. Irgendwie, der lag auf eine Zweier-Couch, ich lag auf die andere. Und dann die Nacht nimmst du noch eine. Und morgen früh bin ich dann um 7 Uhr bei deiner Box. Hör mal, ich habe die Fahrerschuhe an. Ich weiß bis heute noch nicht, was das für Wunderzeug war. Und ich hatte bald richtig Angst, der Fuß war schwarz geworden. Weil es ja auch nicht mehr zu Spaß ist, dass du noch einen Fuß abgehoben kriegst. Mhm. War schon ein Risiko, was ich da fabriziert habe. Ne? Aber war ja halt so verrückt. Konnte nicht eine Meisterschaft fallen lassen.
Mhm. Ne? Ja, dir ging es ja immer ums Fahren, um deine Autos. Du hast die nicht nur gefahren, sondern auch wirklich verstanden, würde ich sagen. Eben weil du sie ja auch technisch betreut und eingesetzt hast. Da gab es den E30, der E36, bekannt als Eifelblitz. Mhm. Dann kam später der M3 GDR S mit V8-Motor. Die waren immer top vorbereitet.
Ja, die haben sie selber alle aufgebaut.
Genau. Gab es da auch mal einen kuriosen Moment, wo du sagst, irgendwie eine Reparatur mit Bordmitteln oder wo du sagen würdest, okay, da wird heute jeder Ingenieur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
Ach nein, das war mir auf jeden Fall immer wieder hingekriegt, dass alles lief. Und das war das Haupt. Aber ich habe mir auch beim, manchmal, wenn ich langsamer wurde, das war nicht viel, dann sagten die Junge, jetzt bist du wieder am Denken. Habe ich dann wieder, wenn irgendwie so Kleinigkeit war, dann habe ich das dann durchgespielt. Wenn die reinkam, da wusste ich, was war. Ich bin früher mal, da sind wir noch eine T13 gefahren, da hatte ich auf einmal so ein, beim Fronttriebler Probleme, wenn du vom Gas gegangen warst und auf das Gas, hat das Auto von links nach rechts gezogen. Und bin da reingefahren, ich hatte vermutet, was war. Ich habe nur gesagt, Auto hoch, ich aus dem Auto raus, unter das Auto, drunter, geschaut, hat sich da bestätigt, wieder ins Auto rein, weil die von dann die auch gefragt, ja, was war denn jetzt? Wusste keiner, was war. Und da war das Gelenk da drin kaputt und ich musste immer ziemlich um Gas bleiben, durfte nicht so abrupt davon gehen, sonst hat das ja die Sperre gesteuert. Und wir gewonnen noch.
Wahnsinn.
Das waren immer, Da wusste ich immer, was so Sache war. Und nur, wenn du aber anfängst zu denken über eine ganz andere Sache, du warst ja nicht beim Fahren, dann wirst du automatisch. Da merke ich heute noch, wenn ich irgendwie telefoniere, auch mit Freisprecherlage, ich falle irgendwie in eine Geschwindigkeit rein, die ist langsam.
So ein Autopilotmodus.
Ja, so ähnlich.
Ja. Ne? Ja. Aber du warst ja dann schon auch immer in deinem Tunnel. Du wusstest genau, was kaputt ist und was zu reparieren ist. Aber deine Leute waren da wahrscheinlich immer ein bisschen überrascht. Was macht der denn jetzt, oder?
Also ja, gut. Wo man nachher Funk hatte, konnte ich ja sagen, schaut danach, da brauchte ich nicht mehr so eigentlich auszusteigen. Da haben die das schon gemacht, weil ich hatte da wirklich sehr gute Leute, die auch früher bei BMW war, SCW mitgemacht habe. Meistens, die waren wirklich richtig, die wussten, was sie machten. Mhm. Ja, das war schon das Gute dabei. Und das war manchmal unser Vorteil auch so bei der 24-Stunden-Rennen. Die haben manchmal nicht mitbekommen, wenn wir an der Serie Auto die Bremsen gemacht haben beim Tanken. Na, da waren die immer dran, die müssen doch noch Bremse machen hinten. Ne? Ja gut, da habe ich mir auch immer Gedanken gemacht, wie kann man das schneller machen? Und da war beim M3, bei dem E30, Problem hinten die Sättel loszuschrauben. Das ging mit so einem 7er Imbus, aber da gab es keine auf so eine Viertelzoll-Ratsche. Was machen? Gab bei keinem Werkzeughersteller das. Ja, dann habe ich eine kleine 7er Nuss genommen und dann von einem Imbusschlüssel abgeschnitten, reingeklebt, dass du das mit der Ratsche, sonst musst du dann mit dem Winkelschlüssel, da warst du ja, wer weiß wie lange dran.
Umständlicher.
Ja, und so mit einem kleinen Rätschi ging das ja ganz schnell. So, und ich war immer auch so eine, na, ich habe das immer weitergegeben, auch der Konkurrenten. Wie mir sagt so und so, und da war damals von Snap-on, Werkzeugfirma, da habe ich gesagt, warum können die nicht das so und so machen? Und der hat das schnell umgesetzt. Das war dem sein bester Renner gewesen, diese Imbusnüsse, die kleinen. Weil, sagt, wenn in jede BMW-Werkzeug, wo ich hinkomme, die Monteure reißen mir die alle aus den Finger raus. Ja, das war schon, und das habe ich wie immer den anderen auch gesagt. Da haben auch manchmal meine Jungen schon geschimpft. Sagen die dir was? Na? Oder wie wir beim 36-Stunden befreundete Team, die waren zwar nebenan gewesen, Bongs, die hatten Radlager kaputt. Und da war einer dran, das Radlager am Wechsel. Und ich sah da dabei, wie der das machen wollte. Da habe ich den weggeholt vom Auto und habe den das Radlager reingemacht. Das wäre kaputt gewesen, bevor die losgefahren wären. Und da war zu dem Zeitpunkt der Chef vom BMW, vom Teilevertrieb da, der hat nur mit dem Kopf geschüttelt und Bilder gemacht. Die hat den noch bei sich und jetzt das Rennen ist im Büro hängen.
Ach, schön.
Der sagt, das habe ich noch nie gesehen, dass eine der Konkurrenten hilft.
Ja.
So was machen. Das war immer meins gewesen. Och, wo ich früher Berg gefahren bin. Ich war ja nur am Schrauben andere Autos. Ne? Das war.
Das zeichnet dich aus.
Hm? Das war bei mir immer so gewesen.
Erinnerst du dich eigentlich noch an deine erste Nordschleifenrunde, die du jemals gefahren bist? Ich glaube, du warst 15 oder so, kann es sein?
Vielleicht knapp 15, ja. Ich habe ja hier in Welcherath, hier in Über, wo heute Porsche ist, da habe ich ja gelernt, KZ. Und ich hatte damals einen Arbeitskollegen, mit dem bin ich dann meistens morgens in Adenau auf der Ring gefahren, in Breitscheid, oben runter, und dann sind wir abends immer Runde gefahren. Da sagte er so, jetzt fährst du allein. War damals mit Tausender Simca sowas. Ja, das war... Ja, vorher sind wir mit Mopeds rundgefahren ohne Ende.
Wie ging das ohne Führerschein?
Hat doch keiner nachgefragt hier oben. So viel wie ich ohne Führerschein gefahren wäre. Bin.
Ja.
Wir hatten damals ein Unternehmen, da bin ich drunter gefahren, wo ich teilweise Führerschein Klasse 2 haben müsste haben, war vielleicht 16. Und das war auch bekannt, die meisten Polizisten waren in der Gegend. Das ging damals alles noch. Ja. Heute wäre das unvorstellbar. Ich bin auch nachher teilweise mit dem Käfer in die Lehre gefahren. Ne? Und hatte aber nachher mit 17 noch was, eine Sondergenehmigung, ne? Da ich den Führerschein hatte. Und dann hat mein Vater mir damals NSU-TT, das waren damals ja richtig schnelle Apparate. Da war ich Na gut, 17. Habe ich da eine gehabt. Dann sage ich, wie kann dein Vater dat, dir so ein Auto kaufen, damit fährst du dich tot. Die da am Laut geschrien haben, die haben sich totgefahren. Ne? Aber, und da war das, von mir war das von vornherein, irgendwann muss man hier fahren. Das war schon Voraussetzung von Kindern.
Ja. Du bist ja so nach deinen ersten Erfahrungen auf der Nordschleife auch dem Sport treu geblieben, warst zwischendurch auch Rennleiter und hast dann tatsächlich die VLN, jetzt NLS, mitgegründet. Erinnerst du dich noch dran? Wie ist das genau entstanden?
Seid ihr das da? Weiß ich ganz genau noch. Ja? Und zwar mein Freund Karl-Heinz Rettrath, das sage ich immer wieder, das ist der eigentliche Vater von der VLN, der den Hauptidee gegeben. Und der war früher auch viel mit mir auf der Rundstreckenpokal rausgefahren, war ein guter Freund. Und der fing, 75 ist das ja los, oder 74. Jahr, was können wir da machen? Der war immer am Grübeln. Was können wir da machen? Der hat ja früher diese 18-Runde-Veranstaltung und die Gleichmäßigkeitsding. Und dann haben nachher verschiedene Clubs haben schon so Langstreckenrennen gemacht, von 2,5 Stunden angefangen. Wir von Adenau haben 6-Stunden-Rennen gemacht, wo ich auch dann Rennleiter war. Und aber das hat ja für gar nichts gezählt irgendwo richtig. Ne? Auch die anderen, da ist mir praktisch, sind die gefahren für Clubmeisterschaften, eventuell noch für Gaumeisterschaft und sportabzeichen Punkte. Das war das eigentlich gewesen. Ne? Und dadurch war der dann immer dran. Dann haben wir nachher mit bekannt ja alle die Veranstaltungen, die 18 Runde gemacht habe, haben wir damals, mit dem Irse war, glaube ich, die Zachenei, Mund und Dr. Legenza, mit denen gesprochen, denen das vorgestellt. Und der Peter Theisen war immer noch mit dabei. Und ja, und dann hat er gut gefunden. Dann haben wir uns irgendwann sonntags morgens mal bei uns zum Frühstück getroffen, waren mit 6 Leute da, ne? Und haben dann weiter darüber gesponnen, wie kann man das machen. Ja, und das hat dann immer so weiter. Und dann haben wir irgendwann eingeladen nach Köln. Praktisch die andere Club im Bahnhof mit 12 Veranstalter anfangs. Und haben es dann sonntags morgens in Köln getroffen. Ja, wir sind raus. Irgendwie machen irgendwie Langstreckenrennen. Aber wie? Richtig, das wusste noch keiner. Und ja, gut, da mussten aber die Clubs mussten aber irgendwie einen Beitrag zahlen. Ich glaube, 5.000 Mark war das gewesen. Man braucht ja Geld, wenn irgendwie was anmelden musstest. Und ja, da sind halt einige rausgefallen. Ich habe jetzt letztens noch gehört von dem heutigen Veranstalter, die haben das Geld sogar geliehen bekommen von einem Arzt. Das hat mir letztens noch jemand von denen erzählt, die damals da auch mit aktiv war oder ihr Mann, aber sie hat auch viel gemacht. Das hatte ich auch noch nicht gewusst. Was ich das letzte Jahr erzählt habe, hat die mir das erzählt. Ja. Sonst wären sie auch nicht dabei gewesen. Mhm. Ja, dann waren wir nachher mit 10. Und dann ist noch mal einer rausgefallen. Dann ist ein anderer dazugekommen, so dass wir bei 10 geblieben sind. Und damals, anfangs, hat ja kein Training gegeben. Da wurde ja nach einem Jahr der Nennungen. Also musst du sie immer direkt nennen, um vorne zu stehen.
Das ist auch ein netter Mechanismus.
Hat funktioniert.
Ja, wer zuerst dabei ist, mag zuerst.
Ja. Ja. Und hat funktioniert. Da bist du auch samstags morgens jetzt hingekommen. Da war es in der Donnerstag da.
Aber das Rennen war dann auch am Samstag, oder?
Das war auch Samstag gewesen, ja, ja. Und das waren ja damals, wie gesagt, wir von Arno hatten das 6-Stunden-Rennen. Damals, ja, das war längste. Es gab früher auch schon 12-Stunden-Rennen. Na? Die gab es früher auch schon. Dann sind wir auch schon gefahren. Hm. Da wurde ja auch gefahren, was so kam.
Du hast die Serie auch geprägt wie kaum ein anderer, weil du ja lange jetzt einfach dabei warst. 134 Klassensiege.
Ach, ich weiß es nicht.
Da hatte ich, glaube ich, Volker Stritzek überholt mit einem. Da,
ja.
Genau. 2x24 Stunden Gesamtsieg. Ja. 3 VLN-Gesamtsiege. Und
5. Ah, nee, Gesamtsiege 3.
Genau.
Stimmt, Entschuldigung.
Ich hatte jetzt die. Ja, 5-mal den Meistertitel. Genau. Ach, du, auch egal dann am Ende. Genau, 5 Meistertitel. Da ist dir jetzt ein Fahrer auf den Fersen, nämlich Philipp Leisen von Adrenalin. Der hat jetzt 4. Ja. Machst du dir über sowas Gedanken, ob dein Rekord.
Nee, gar nicht. Wenn, okay. der, mitzieht, gut. Er kann ja jetzt erst am Anfang nur mitziehen. Mhm. Und dann muss ihn einer drauflegen.
Schauen wir mal.
Ja, warum? Ja. Dann ist es doch gut.
Ja. Du bist ja wirklich auch eine Legende hier. Gerade weil wir jetzt über jüngere Fahrer sprechen, was würdest du zu einem Fahrer sagen, der zu dir kommt und fragt, du Hannes, wie werde ich eigentlich eine Legende am Ring? Was würdest du dem sagen?
Das ist schwierig zu sagen. Wie wird man eine Legende? Da muss man schon lange dabei sein und immer auch fair sein und zu allen anderen. Dann kann man das werden vielleicht. Mhm. Ja, aber sonst ist das schwierig.
Also auch, wie du sagst, da gehört Charakter auch dazu,
ja,
oder?
Da gehört alles dazu. Ja. Da gehört alles dazu. Ja. Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch mit allen immer gut zurechtgekommen, ob das Veranstalter waren, ob das Teilnehmer waren. Und wenn die meisten irgendwie Probleme hatten, kamen sie eh zu mir. Ja. Das war so der normale Lauf immer.
Mhm. Kurzer Boxenstopp mit Dunlop. Echter Grip zählt nicht nur auf der Nordschleife, sondern auch im Alltag. Der Dunlop Blue Response TG bringt diese Performance direkt auf die Straße. Und, ganz aktuell, der Sommerreifen ist Testsieger bei Automotor und Sport mit dem Urteil überragend. Also, warum Kompromisse eingehen, wenn es auch perfekt geht? Jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Hannes, wo wir gerade beim Thema Legenden sind, jeder Gast bringt traditionell hier jetzt in der Sendung etwas mit. Okay. Und du hast uns ja die Schnittchen von deiner Frau Heidi mitgebracht und ja, die sind auch legendär. Also das ist was Typisches für euer Team. Erklär uns mal kurz, was hat es mit diesen Schnittchen auf sich?
Ja, was hat das mit den Schnittchen auf sich? Ich glaube, wir waren mit der Erste, die eine Boxe da ein paar Tische stehen hatten, wo es halt solche Schnittchen gab, gab auch Würstchen, es gab mittags warmes Essen und das war eigentlich gedacht für die Mannschaft, dass die gut verpflegt waren. Und das ist nachher so weit gegangen, da kam nachher Jon alle Welt vorbei und die haben halt gewartet, wenn das Mittagessen kam, da standen die schon da, das war immer lustig. Na, und da haben einige schon gefragt, ja, wie ist denn die Suppe gemacht worden? Haben mich schon tatsächlich wirklich angerufen. Wie hat denn Frau die Suppe gemacht? Die hat das ja alles, Frau und meine Tochter haben das ja alles selber gemacht, um Kosten zu sparen. Wir hatten einen Backofen, Kochplatte, alles hatten wir im LKW drin. Na, da haben die alles selber gemacht, na, um wieder die Kosten unterzuhalten. Na, und wo wir nachher nicht mehr da waren, da haben uns einige Leute vermisst. Auch für einen Kaffee. Es gab alles bei uns. Und dann hat auch jeder was bekommen. Es hat auch Leute gegeben, die sind dann am Tisch vorbeigegangen. Zack, war Brötchen in der Tasche. Ich habe auch mal einen erwischt dabei. Und da habe ich gesagt, hören Sie mal, wenn Sie Hunger haben, sagen Sie da bitte. Da kriegen Sie auch von unserem Brötchen, auch nur für zwei. Da ist dann rot angelaufen, war klar. Aber das erledigt. Das hat es auch gegeben, nicht nur einmal. Ja, weil die Jungs hat manchmal gesagt, dass der, guck mal, ja, habe ich meistens abgewunken.
Ihr habt also praktisch das Catering hier im Fahrerlager erfunden, oder?
Ja, ich glaube, wir waren so ziemlich die Erste, wie sie das so hatten. Dann kam nachher immer mehr. Das ist klar, wenn einer was mal anfängt, dann sagen die anderen, warum haben wir das nicht? Ne? Das war klar. Mhm. Aber uns ging es ja nur darum, dass unsere Mannschaft gut versorgt war. Mhm. Wir sind ja abends nach dem Rennen, Pistenklaus oder so, wohin. Dann wurde ja auch nochmal gegessen, auch getrunken. Das war so der Obolus für die Jungs. Mhm. Ja, das war das wenigste, was man machen konnte.
Es gibt aber auch noch eine andere lustige Geschichte zum Thema Essen und Verpflegung. Es kam zu der Begebenheit, dass Süßigkeiten bei euch im Auto verteilt waren. Was war da los?
Ja, da war mal ein vierbeiniges kleines Tierchen unterwegs gewesen, was wir aber nicht wussten. Und zwar, wir kommen freitags morgens in die Boxe rein und da waren wir mit Ringracing immer zusammen. Die waren vorne rechts an der Box und wir standen vorne links. Und die haben so eine große Schüssel, Schale, da stehen mit Süßigkeiten, ne? Und die war leer. Da hatte mir wirklich gedacht, es wäre in eine Box gewesen. Wie kann einer da dran? Wir haben direkt geschaut, was ist an den Autos? Ist Werkzeug noch alles da? Wenn einer ja da drin ist, der kann ja alles rausschleppen, kann ja Tor aufmachen. Ja, und da waren wir halt überlegt, Uwe sagt, da hängen wir Kameras auf. Ich hatte mit dem Ring mit denen gesprochen. Er sagt, da muss vielleicht Wege mal schauen, die überprüfen. Das war denen ja alle, Weimar. Wir haben ja wirklich Schiss gehabt, was da irgendwie war. Und dann hatten wir irgendwann mein Auto so Haube rausgeschoben aus der Box. Wir standen immer vorne. Und dann kam jemand an, ob ich mal einen Motorraum kann schauen. Das war der Achtzylinder. Da sag ich, kein Problem. Die Haube auf, meine, ich stand dann so vielleicht 2 Meter entfernt und schaue so in den Motorraum, so Träge rein zwischen der Sauchrohre. Da sah ich, dass die ganze Brücke innen drin unter der Airbox voll mit Süßigkeiten war. Okay. So Schokoriegel, hier so kleine andere Dinge. Und da habe ich den Uwe gerufen, ich sage, Uwe, komm mal, hier sind deine Süßigkeiten. Und da hat man auch gesehen, dass so Marderbisse drin waren. Und ja, der war ganz voll. Wir haben so, ich schätze, so 5-Liter-Eimer rausgeholt. Teilweise lagen so im Unterboden, den haben wir dann auch runtergeschraubt und alles. Aber wir waren aber da froh, da man wusste, dass keiner in der Box war. Mhm. Das war unser schlimmster Gedanke gewesen.
Aber wenn du so losgefahren wärst, hättest du Schokolade?
Ja, dann hätte ich Schokolade da unten geworfen und gesagt, jetzt fängt ganz zu spinnen und schmeißt mir Süßigkeit rum.
Ja.
Und vor allen Dingen, das war ja auch Schokoladesachen, das hat weh geschmolzen.
Eben, Schokoladenfunde.
Da wäre ja die Brühe am Motor runtergelaufen.
Ja.
Ah, das war, wir waren aber auf jeden Fall alle erleichtert. Na, da sind wir dann noch, was weiß ich, in der Apotheke, noch irgendwas, Jod, die Madern. Weil wir hatten Angst, der ist jetzt beleidigt, dass der die Nacht uns dann noch Kabels ankrabbelt.
Ja.
Haben alles Mögliche reingehört, hat aber alles gut hier.
Okay.
Wie oft der, die Schale stand auch so, mit hoher Tisch, der musste ja da drauf, die raushole, durch die ganze Box laufen. Und ich weiß noch nicht immer, wo der bei mir hätte können reinkriechen. Da war nicht viel Luft.
Hm.
Na, der muss ich schon klein machen.
Hm? Wenn du den heute wieder treffen würdest, den Marder, würdest du den streicheln oder auf den Grill legen?
Nein, dann würde ich sagen, hast du gut gemacht. Weil wir wussten ja nachher, dass der Marder war und nicht einer, irgendwie, der da was mitgehen hat lassen.
Ja. Hm? Okay. Wer auch immer wirklich einen guten Sinn für Humor hatte und für beste Unterhaltung sorgte, war Sabine Schmitz.
Ja.
Du bist ja sehr lange mit ihr gefahren. Ihr wart ein super Duo. Kürzlich hat sich ihr Todestag gejährt. Mhm. Was war Sabine für dich und wie hat sie dich geprägt?
Ja, die Sabine war ein sehr guter Kumpel für mich. Mehr als Freundin oder sonst was. Wir haben uns blind verstanden, nur vom Anschauen. Sie hat auch manchmal von mir eine drüber gekriegt.
Du meinst jetzt Scherze?
Hat so Scherze, aber ja. Immer eine auf die Po gekriegt. Ja. Und alles. Und sie war wirklich ein schöner Kumpel. Da hat immer Spaß mit gemacht. Die Zeit war wirklich fantastisch mit ihr. Und wo dann der schreckliche Tag kam, ich darf nicht so nah drauf eingehen.
Bewegt dich also immer noch sehr.
Greift mich immer noch. Na, sie war wirklich, und sie war eine gute Fahrerin. Hm. Das war eine schöne Zeit mit ihr.
Und sie hat ja auch selber total mit angepackt, oder?
Also ja, die Sabine ist sonntags vorbeigekommen, hat das Auto geputzt. Sie war ja damals, hatte ja Werksfahrerstatus vom BMW. Die hat ja gar nichts gebraucht, die hat ja nur mal rein. Und das hat das Auto, das ich dann nicht musste, weil ich wusste, dass ich den Motor auch wieder arbeiten muss. Und bevor ich am Auto angefangen habe, wurde das geputzt. Das wurde nicht auf die Bühne gestellt, wenn es schmutzig war.
Mhm.
Das hat die gemacht. Und wenn irgendwer war in München oder zu Hohle war, fahre ich, brauche Heidi nicht zu fahren. Nur wenn es wichtig war, dann durfte ich nicht Sabine fahren lassen. Die kam meistens an dem gleichen Tag nicht zurück. Die kannte da auch so viele Leute in München. Dann ist sie mit denen im Biergarten gelandet. Dann rief sie irgendwann, nahm er dann an, ich glaube, ich habe ein paar Bier getrunken. Ich sage, bleib da.
Ja.
Wenn das eilig war, dann musste Heidi fahren.
Hm.
Aber sie hat es gemacht, musste das ja alles nicht.
Und auf sie ging ja auch das Eifelblitz-Design zurück, oder?
Denn das Auto war damals nackt gewesen. Das war ein weißer 36. Und die Sabine, das wusste ich ja, dass die gut malen kann, Figuren, Landschaft, die kann alles malen. Und wenn irgendwie so was war, ich ja gesagt, Mädchen. Da war immer, auch wenn was kritisch war, da war es mein Mädchen. Ich sagte, komm, male mal was, das Auto ist zu nackt. Und da ist sie auf die Idee gekommen mit der Nürburgring da und Eiferblitz. Das war ihre Idee gewesen. Ja, das haben wir dann noch beibehalten. Vor allen Dingen, der Name ist ja heute noch geschützt. Darf ja keiner verwenden.
Das ging, glaube ich, auf Gustav Büsing auch zurück.
Bitte?
Oder? Das ging auch auf den Journalisten Gustav Büsing, glaube ich, zurück, dass der euch dazu animiert
hat. Der Gustav hat mir, der war ja auch immer bei uns, ohne Box auch einer, der immer da war. Und da sagte, lass den Namen schützen. Da sag ich, wie kann man den Namen schützen lassen? Und dann, irgendwann so ziemlich am Ende von mir, dann haben meine Frau und meine Tochter mir dazu Weihnachten geschenkt. Haben die dann den Gustav gefragt, wie, wo? Und dann hat der dann gesagt, und das war dann alles. Und seitdem ist er immer noch geschützt.
Gibt es eigentlich einen Rat von dir, den Sabine so konsequent ignoriert hat? Habt ihr da manchmal gekampelt gehabt?
Eigentlich gar nicht. Wenn ich was gesagt habe, hat sie schon immer angenommen. Weil sonst hätte ich auch geschimpft. Da hatte immer zwar Probleme, wir hatten mal eine Zeit lang Probleme mit dem ABS, dass irgendwie so und so aufgebremst, dann ist das ausgestiegen. Und dann war meistens Sabine an der Leitplanke ein bisschen nah gewesen. Und dann haben wir gesagt, Frau Jürgen an der Erd.
Würdest du das heute so nicht mehr sagen?
Nein, das war damals so.
Zum Spaß.
Auch so ein Spaßspruch gewesen. Ja. Ne? Ja. Und die war uns ja, wo wir das erste Mal die 24 Stunden gewonnen haben, ne, das zweite Mal gewonnen haben, Zakowski, die dabei war, ist mir eine Kalonate dabei erst ausgestiegen. Aber ich konnte, wir hatten ja früher, die Autos haben ja kein ABS. Ich habe es so geschnallt gekriegt, war auch im letzten Drücke, dass ich nicht da einschlagen bin. Und da bin ich ja, na, heute kann man ja sagen, ich glaube 6 oder 7 Stunden gefahren.
Oh wow.
Auch gerade immer. Ging ja alles da. Bis dann, da war nämlich nass gewesen, bis da die Strecke trocken wurde. Und dann konnte Sabine wieder fahren.
Du hast auch mal erzählt, dass du eine Ehrenrunde für Sabine gefahren bist.
Ja.
Was hat es mit dir gemacht? Wie ging es dir da?
Na, das war meine schwierigste Runde Nordschleife. Jetzt muss ich aufpassen. Und ich habe geheult wie ein Schloss. Weil ja. Ich habe so getan, als wenn sie neben mir säß. Und habe gesagt, Mädchen, schau mal, die Strecke knien sich vor dir.
Ja.
Das war die schwierigste Runde.
Sehr bewegend.
Ja. Das bräuchte ich nicht nochmal.
Verstehe. Ja, man merkt, wie sehr ihr verbunden wart.
Ja. Das war schon schwierig. Auch die Fahrt durch die Boxengasse hier. Wo die alle da standen. Der Klaus kam hochgelaufen, war am Heulen. So was braucht man nicht. Das ist nicht unnötig, dass man sowas mitmachen muss.
Aber eine wahnsinnig schöne Erinnerung an sie.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Es war zwar eine traurige Erinnerung, ja, aber sie war nun mal da.
Du selbst wolltest ja eigentlich mit 70 auch schon dein Rentnerleben genießen und aufhören mit Motorsport. Jetzt bist du 76.
Ja.
Du hast immer gesagt, oh, spazieren gehen ist nicht so dein Ding. Ja. Und vor 7 Jahren meintest du mal zu mir, du machst in 10 Jahren wahrscheinlich gar keinen Motorsport mehr. Jetzt sitzt du hier, du läufst immer noch im Fahrerlager rum. Unter anderem bist du DSK-Botschafter, was uns natürlich sehr freut, dass du noch hier bist. Aber wie kommt's? Ist Loslassen schwierig oder ist es einfach der schönste Ort?
Nein, das ist so meine Welt geworden. Ja, muss ich wirklich sagen. Aber hier laufe ich aber auch ein bisschen, wenn ich mal die Box so auf und runter gehe. Das mache ich manchmal so 3-4 Mal. Wie morgens früh gehe ich meistens an der Tankstelle vorbei. Da warten die Posten schon auf mich, da ich mit Handschlag begrüße. Das ist auch immer schön. Wenn ich mal nicht bis mittags da war, da haben die schon nachgefragt, ist er nicht da, ist er krank? Ja. Das gibt es ja auch nirgendwo. Ja. Und wie gesagt, ich bin ja auch immer dabei, wenn, Vor jedem Rennen werden ja die Zapfsäulen überprüft. Das haben wir jetzt am Mittwoch gemacht. Dann bin ich auch immer dabei als Beobachter, obwohl die Jungs das gut machen. Aber seitdem ist Ruhe die letzten Jahre. Heute ist es auch nicht mehr so schlimm, weil ja die Standzeiten sind. Ja, das ist damals dazu gekommen. Da haben Leute gesagt, die werden bestochen, die Techniker. Da sage ich, seid vorsichtig mit solchen Äußerungen. Die Jungen sind heute noch da und machen das wirklich perfekt. Und da sind aber auch Konkurrenten zu mir gekommen, wo ich selber noch gefahren bin und haben sich bei mir bedankt, weil ich auch viel gut gefunden, schön gefunden habe. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und die sind heute noch da.
Wir sind jedenfalls total froh, dass du noch da bist und hier Teil der großen Familie bist.
Hannes, ich denke, dass ich noch ein bisschen bleiben kann.
Ja, das hoffe ich doch.
Mein Wunsch auch.
Hannes, ich bedanke mich wirklich sehr für deine Zeit und für
eine Ursache, gerne für dich.
Immer noch so für das Thema NLS brennst. Ich glaube, das ist wirklich auch was Tolles, wenn man sich sein Leben lang für diese Serie so begeistern kann. Und ja, liebe Fans, euch sage ich danke oder sagen wir danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über die NLS erfahren wollt, dann abonniert diesen Kanal und folgt natürlich bei Instagram, Facebook und auf anderen Social-Media-Plattformen. Wir haben auch alles hier in den Shownotes verlinkt. Wir melden uns dann pünktlich am nächsten NLS-Lauf wieder freitags mit einem neuen Gast. Und wenn es wieder heißt, auf eine Runde mit, präsentiert von Dunlop.